Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin produziert von Radio Dreieckland. In der heutigen Ausgabe am Dienstag, den 11. Februar 2014, begleitet euch Mathieu. In der kommenden halben Stunde wird es um folgende Themen gehen. Kein Herr, kein Gott, kein Sankt Valentin. Frauenrechte sind Menschenrechte. Da wird es um die Einschränkung des Rechts auf Abtreibung in Spanien gehen. Und anti-emanzipatorische Rechte mit diffusen Ängsten treibt französische Regierung vor sich her. Doch zunächst die Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Zunächst die Nachrichten im Überblick. Weltweiter Tag gegen NSA-Massenüberwachung. Britische Großbank entlässt Mitarbeiter und erhöht Bonis. EU-Kommission dementiert Stopp von Gesprächen über Stromhandel mit der Schweiz. Protest gegen Frauenabschiebegefängnis Yards Wood in Großbritannien. Mit Angela Merkel Gentechnik im Mais. Nach dem Stopp der Gezi-Park-Bebauung nun auch neuer Großflughafen in Istanbul in Gefahr. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Am heutigen Dienstag ruft ein Bündnis von Internetaktivistinnen, Menschenrechtsgruppen und Internetunternehmen zu einem Protesttag gegen die Überwachung durch den amerikanischen Geheimdienst NSA auf. Vollmundig lautet der 11. Februar nun »The Day We Fight Back«. Webseitenbetreiber sollen Banner einbinden, die es Nutzern in den USA erlauben, per E-Mail oder Telefon ihren Abgeordneten zu kontaktieren. Die Nutzer sollen ein Gesetz zur Eindämmung der Massenüberwachung unterstützen, den USA Freedom Act. Autor des Gesetzentwurfs ist ausgerechnet der republikanische Abgeordnete namens Jim Sensenbrenner. Jim Sensenbrenner hat bereits am Patriot Act mitgewirkt, der nach den Anschlägen am 11. September 2001 Bürgerrechte zugunsten der Terroristenjagd eingeschränkt hatte. Doch was die NSA mittlerweile treibt, geht selbst Sensenbrenner zu weit. Die britische Großbank Barclays hat angekündigt, dieses Jahr zwischen 10.000 und 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlassen. Barclays beschäftigt weltweit rund 140.000 Menschen. Der Gewinn des Unternehmens sank im vergangenen Jahr um etwa ein Drittel auf nur noch 6,2 Milliarden Euro. Ein Teil des Einbruchs geht auf Strafzahlungen wegen Marktmanipulationen zurück. Außerdem hat die Bank die Extrazahlungen, die sogenannten Bonis, vor allem im Investmentbanking, im letzten Jahr auf mittlerweile knapp 3 Milliarden Euro erhöht. Nur der Chef von Barclays, Anthony Jenkins, geht dieses Jahr leer aus. Jenkins hat bereits vor einer Woche öffentlichkeitswirksam auf Bonuszahlungen verzichtet. Jenkins muss dieses Jahr nun von knapp 100.000 Euro im Monat leben. Die EU-Kommission hat Presseberichte über eine Aussetzung der Gespräche über grenzüberschreitenden Stromhandel nach dem Votum der Schweizer Stimmbürgerinnen gegen die Freizügigkeit dementiert. Die Kommission berät am heutigen Mittwoch noch über eine Reaktion und hat bisher keine Entscheidung getroffen. Der Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz, hatte gegenüber der Rheinischen Post gesagt, dass es nicht gehe, alle Vorteile des Binnenmarktes zu genießen und gleichzeitig Quoten bei der Freizügigkeit einzuführen. Zugleich warnte Schulz aber auch vor übereilten Reaktionen auf das Schweizer Referendum. Britische Menschenrechtsgruppen protestieren gegen das Abschiebezentrum für Frauen Yards Wood. Angeführt wird der Protest laut dem Guardian von Meltem Afjil, die als 13-Jährige zusammen mit ihrer Mutter in Yards Wood interniert war. Sie beschreibt Yards Wood als einen surrealen Albtraum, ein Gefängnis, das wie ein Sportzentrum aussehe und in einer Pretty Corner von Bedfordshire versteckt werde, nach der Devise aus den Augen, aus dem Sinn. Die Frauen würden meist verdeckt bei Nacht in Handschellen gebracht und wüssten nicht, wie lange sie in dem Gefängnis bleiben müssen. Nach allgemeiner Einschätzung wird bei der heutigen Sitzung der EU-Agrarminister in Brüssel eine Entscheidung für die Zulassung von gentechnisch verändertem Mais der Sorte 1507 auf europäischen Äckern fallen. Eine Ablehnung wäre nur mit Unterstützung Deutschlands realistisch, doch die Große Koalition in Berlin wird wohl mittels einer Enthaltung den Genmais in Europa einführen. So sah dies auch Dirk Zimmermann von Greenpeace im Gespräch mit Radio Dreieckland.
Also es ist schon eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Am nächsten Dienstag werden die Minister der EU-Mitgliedstaaten in Brüssel abstimmen. Und es geht um nichts anderes, als ob nächstes Jahr wieder oder dieses Jahr schon Genmais auf den Äckern Europas wachsen darf. Und wenn sich Deutschland jetzt, wie verlautet, enthält, wird aller Voraussicht nach keine qualifizierte Mehrheit, wie es da immer so schön heißt, zustande kommen. Das heißt, es wird keine Entscheidung am Dienstag fallen. Und dann liegt die letzte Entscheidung bei der Europäischen Kommission. Die Europäische Kommission hat schon mit der Übergabe dieses Antrages an den Europäischen Rat zur Abstimmung ganz, ganz deutlich gemacht, dass sie eine Zulassung befürwortet und wahrscheinlich dann diesen Mais zulassen wird.
Laut Greenpeace lehnen 88% der Bevölkerung die Zulassung gentechnisch veränderter Pflanzen in der Landwirtschaft ab. Eigentlich ist ja auch die Koalition gegen den Genmais, jedenfalls in großen Teilen, so die Umweltministerin Barbara Hendricks, SPD, und der Landwirtschaftsminister Hans-Peter Friedrich von der CSU. Im Koalitionsvertrag heißt es hierzu:
Wir erkennen die Vorbehalte des Großteils der Bevölkerung gegenüber den grünen Gentechnik an.
Was diese Anerkennung von Vorbehalten in der Praxis bedeutet, führt die Kanzlerin nun vor. Laut Hersteller soll die neue Maissorte gegen die Mottenraupe Maiszünsler resistent sein, die jährlich rund 4% der weltweiten Maisernte verfrühstückt. Ein Verwaltungsgericht hat die Genehmigung für den Bau des dritten Großflughafens Istanbuls aufgehoben. Zusammen mit 2 Millionen Trabantenstädten, einer dritten Bosporusbrücke, dem Kanal Istanbul, einer riesigen neuen Moschee über der Stadt und der umstrittenen Bebauung des zentralen Gezi-Parkes mit einem Einkaufszentrum gehört der dritte Flughafen zu den Lieblingsprojekten des Ministerpräsidenten Tayyip Erdogan in Istanbul. Kurz vor der Kommunalwahl ist es aber um die Gezi-Bebauung ruhig geworden. Bilder von der Neugestaltung des Areals am Taksim zeigen nun wieder einen Park. Der Minister für Verkehr, Seefahrt und Kommunikation, Lütfi Elvan, sieht die Gerichtsentscheidung über den Flughafen jedoch nicht als dauerhaft an. Die Ausschreibung für den Bau soll wie geplant am 3. Mai stattfinden. Im vergangenen Sommer hatte Erdogan die Proteste gegen die Gezi-Park-Bebauung unter anderem mit der angeblichen Opposition ausländischer Firmen wie der Lufthansa gegen den neuen Großflughafen erklärt. Das waren sie, die Fokus Europa-Nachrichten.
In una mañana de cualquier ciudad caminan deprisa con cara de sal y llevan consigo aguas de más, miradas dormidas, licores de sal, y son espectros del mundo laboral. Y al acabar el día se gastan el jornal para aliviar la pena que la obligación da, y llevan consigo licores de más, miradas dormidas en miradas de cal, y son espectros del mundo laboral. Y somos espectros del mundo laboral. Hey. somos espectro.
Somos espectro.
Somos espectro.
Somos espectro.
Somos espectro.
Somos espectro.
Del mundo.
Del mundo labora. Y somos espectro. Y somos espectro. Y somos espectro del mundo labora.
Nach der Präsentation des Gesetzesentwurfs zum Verbot von Abtreibung des konservativen Justizministers Gallardón sind fast täglich Zehntausende in ganz Europa auf den Straßen. Radio Dreieckland sprach mit Paola Rios von der galizischen Plattform für das Recht auf Abtreibung. Sie gehört zu einem Netzwerk von Gewerkschaften, politischen Parteien und Feministinnen in ganz Spanien.
Da legislación sobre a interrupción voluntaria da gravidez, todo o feminismo do Estado español estamos, viemos chamar alerta feminista.
Der spanische Staat hat beschlossen, diese Modifizierung der Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch zu präsentieren. Wir Feministinnen in Spanien haben den feministischen Alarm ausgerufen. Diese ganzen Wochen, jeden Tag, vor allem in den großen Städten des Landes, rufen wir zur Mobilisierung auf. Das vergangene Wochenende war dazu da, klar und deutlich zu sagen, wir werden nicht aufhören, bis die Regierung von Mariano Rajoy diese Konterreform zurücknimmt. Diese Konterreform ist nichts als eine Antwort auf die Forderungen der christlichen Kirche in Spanien in den letzten Jahren. Die Kirche in Spanien hat Dinge wie die Homo-Ehe nie akzeptiert, genauso wenig wie die Entscheidung von uns Frauen über unseren eigenen Körper. Deswegen hat sie Druck auf die konservative Regierung ausgeübt und gedroht, ihr die Unterstützung zu entziehen, wenn sie nicht die Gesetze zurückzieht, die Verbesserungen für die Bürgerinnenrechte bedeuten, für Homosexuelle genauso wie für Frauen, wie in diesem Fall. Heute ist im spanischen Parlament eine geheime Abstimmung, um zu sehen, ob es eine Debatte über diese Konterreform geben kann. Wir haben natürlich Druck auf die Parlamentarierinnen gemacht. Nennen wir es einen Pakt zwischen Frauen, damit diese Debatte im Parlament gar nicht erst geführt wird. Da sind Frauen und Männer in der Partido Popular, die gegen die Konterreform sind. Es gibt da zwei Strömungen. Eine, die auf jeden Fall zur Gesetzgebung von 85 zurück will. Diese erlaubte einen freiwilligen Schwangerschaftsabbruch im Falle von schweren Missbildungen des Fötus. Eine der Voraussetzungen, die der Entwurf von Gallardón nicht mehr gelten lassen will. Und die andere Strömung, angeführt von einer Reihe Frauen, will, dass es bleibt, wie es ist. Der Vorschlag, den wir Feministinnen gemacht haben, zielt darauf ab, dass bei einer geheimen Abstimmung sich diese Frauen trauen könnten, gegen die Konterreform zu stimmen, ohne dass die Partei es mitbekommt. Das könnte ein Weg sein, den Gesetzesentwurf abzuwürgen. Es bräuchte lediglich 6 Abgeordnete der Partido Popular, die dagegen stimmen. Natürlich wissen wir nicht sicher, ob das aufgeht, wie wir uns das vorstellen, aber wir wollen es versuchen. In Bezug auf die Angelegenheit, die im Europaparlament im Dezember abgestimmt wurden, sagen wir aus einer feministischen Perspektive, das ist ein Rückschritt. Unsere Rechte werden beschnitten. Die internationalen Vertreter der katholischen Kirche, der Vatikan, in der UNO, sie üben Druck auf die Einzelstaaten und ihre Gesetzgebung aus, dass ein ungeborenes Leben mehr zählt als das einer lebenden Frau. Die konservativen Lobbys tragen diese Theorien dann in die Parlamente. Die Menschenrechte einer Frau zählen weniger als die von jemandem, der oder die noch nicht einmal geboren wurde. Das ist unlogisch.
Was hätte eine Entscheidung im Europaparlament für eine Bedeutung haben können, wenn sie so verabschiedet worden wäre, wie die feministische Abgeordnete Estrella es wollte?
Dann hätte der spanische Staat eine klare Vorgabe und eine klare Positionierung vom Europaparlament. Dass Frauen ihre Rechte nicht verlieren. Das wäre so eine Art Sicherheit. Europa erkennt Frauenrechte als Menschenrechte an. Aber da wir diese Entscheidung nicht haben, sagen die Konservativen, Europa denkt wie wir. Deswegen versuchen wir auch, auf dieser Ebene Druck auszuüben. damit das Europaparlament sich positioniert. Der Rückschritt in Spanien für die reproduktiven und sexuellen Rechte von Frauen in den letzten 2 Jahren, der Amtszeit der Konservativen, sind immens. Auch in der Schule wird Sexualkunde immer weiter aus dem Unterricht herausgenommen. Das sind aber Voraussetzungen für eine freigelebte Sexualität. Das ist ein Zeichen, dass die Konservativen an Kraft gewinnen. Und was heute in Spanien passiert, kann morgen in Frankreich, Italien, Portugal oder einem anderen europäischen Land passieren. Deshalb ist die Solidarität unserer europäischen Schwestern auch so groß. Wir in Spanien sind nicht allein. Überall gehen Frauen auf die Straße.
Ich habe gehört, es waren 10.000 bis 15.000 am Samstag auf der Straße, allein in Madrid. Wie viele waren es landesweit?
Die Zahlen von Samstag, die wir haben, belaufen sich auf 50.000 bis 60.000 in ganz Spanien. Aber die Woche davor waren wir nur in Madrid schon 50.000. Die größte Mobilisierung aber ist für den 8. März, den Tag der Frau, vorgesehen. Aber für uns ist es wichtig, dass es ein ununterbrochener Protest täglich in fast allen Städten wird. Seit dem 20. Dezember haben wir eine konstante Mobilisierung.
Gab es Verhaftungen an diesem Wochenende?
Dieses Wochenende nicht, aber bei anderen Versammlungen während der Woche in kleineren Städten. Aber es gab diese Praxis von wahlloser Identifikation durch die Polizei. Von jeder anwesenden Frau wurden, wenn die Demo zu Ende war, die Personalien aufgenommen und danach wurden Bußgeldbescheide verschickt. Bußen fürs Demonstrieren. Wir haben hier auch schon 2 für jeweils 500 Euro bekommen. Aber wir wissen auch, dass aus diesen 500 Euro auch 4 oder 20.000 werden können. Denn natürlich sind unsere Proteste unerwünscht. Wir sollten lieber zu Hause bleiben. Es gibt andere Forderungen zur Verteidigung der Bürgerinnenrechte, die die Leute dieser Tage auf die Straße bringen. Da gibt es 20, 30, 40 Verhaftungen pro Tag.
Was wird der nächste Schritt sein?
Am kommenden Samstag gibt es einen Aufruf für alle spanischen Frauenorganisationen, sich in Madrid einzufinden, um eine große landesweite Kampagne zu starten. Wir haben Kontakt zu den Genossinnen aus verschiedenen europäischen Ländern für die Verteidigung von sexuellen und reproduktiven Frauenrechten in ganz Europa. Auf nationaler Ebene wollen wir für April oder Mai mobilisieren. Das entscheiden wir am Samstag.
Tiempo te ahogó, Payman. No sé quién eres tú. No es nada fácil vivir sin sonar. Traen los vientos aguas de sal. Son los sueños o trozos de pan. No es nada fácil vivir sin soñar. Hey man, el tiempo te ahogó. Hey man, no sé quién eres tú. No es nada fácil vivir sin sonar. Continuamente correr sin parar. Hey man, el sexo sin par.
nada fácil vivir sin sonar.
Die französische Regierung ist eingeknickt. Im Jahr 2014 wird es kein verändertes Familiengesetz geben. Zwar versuchte sie letzte Woche krampfhaft zu behaupten, das neue Familiengesetz sei noch nicht fertig und der Kalender sei unter anderem mit den kommenden Kommunalwahlen vollgepackt. Letztlich scheint es aber klar zu sein, dass sie vor den konservativen Protesten gegen das Familiengesetz eingeknickt ist. Diese hatten am 2. Februar mehr als 100.000 Menschen in Paris und Lyon auf die Straße getrieben. Von außen wirken die Ängste, die bei den Protesten geäußert werden, sehr diffus. Kollege Fabian sprach mit dem freien Journalisten Bernard Schmidt aus Paris über die Hintergründe. Sind die Ängste so diffus, wie sie scheinen? Was treibt die Menschen in Frankreich momentan zusammen mit der radikalen Rechten auf die Straße?
Die Ängste sind also tatsächlich sehr diffus. Ich denke, das reicht von dem Bedrohungsgefühl, dass die eigene sexuelle Identität, Familienidentität, Sozialstruktur, die über Familie definiert wird, in Frage gestellt wird, hin bis zu noch wesentlich tieferreichenden Sachen. Also ich würde sagen, es kommen noch zwei Sachen hinzu. Es kommt das historische Gedächtnis hinzu in einem Teil der französischen Rechten, dass Veränderung als Katastrophe erlebt werden kann, anknüpfend an die Erinnerung eines Teils der ideologisch gehärteten Rechten an 1789 fortfolgende, also dass sozusagen Veränderung auch abrupt und gewaltsam hereinbrechen kann und eben als Katastrophe erlebt werden kann. Also die sagen wir mal, Veränderungs- und natürlich Revolutionsfeindlichkeit gibt es auch in der deutschen, spanischen, britischen Rechten und so weiter. Aber in Frankreich gab es eben historisch einen scharfen Bruch, der dafür gesorgt hat, dass auch ein Teil des Potenzials der Rechten nicht nur einfach abwartend konservativ sich verhält, sondern auch militant mobilisiert werden kann als Abwehrblock gegen Veränderungen, weil eben Veränderungen auch in Form eines scharfen Bruches historisch eintreten konnte. Also das Gedächtnis der Konterrevolution nach 1789. Das macht nicht die gesamte politische Rechte aus, nicht mal die gesamte extreme Rechte, die ihrerseits heterogen zusammengesetzt. Da gibt es also Leute, die sich sozusagen auf die ewige Konterrevolution bis zurück nach 1789 berufen. Ebenso wie Leute, die sich selber, und sei es demagogisch, als Revolutionäre, also als Nationalrevolutionäre bezeichnen. Hinzu kommt zweitens, dass die Mobilisierung gegen die Homo-Ehe, die ja nun wirklich eine bemerkenswerte soziale Bewegung von rechts ist, durch die Zahl der Leute, die sie auf die Straße bringt, aber vor allem durch die Dauer. Am 17. November 2012 fand die erste Demonstration von 100.000, 200.000 Leuten statt. Das heißt, wir haben es mit einer Bewegung zu tun, die seit 14 Monaten anhält, obwohl das Gesetz verabschiedet und in Kraft ist seit dem 18. Mai 2013. Das heißt, das ist schon bemerkenswert, wie lang dauernd diese Bewegung ist. Das jetzige Wiederaufflackern der Bewegung als Massenprotest, als Demonstration von, wie du gesagt hast, mindestens 100.000 Leuten am Sonntag, den 2. Februar. Das ist auch eingebettet in einen ganz diffusen Sud von Ängsten rund um den Schulunterricht. Es gibt also auch eine reaktionär bis faschistisch durchwirkte, aber auch religiös durchwirkte Schulboykottbewegung der Gestalt, dass Leute dazu aufgerufen sind, die Kinder einmal im Monat von der Schule runterzunehmen. Das hat punktuell funktioniert, also geografisch betrachtet punktuell, das heißt nicht auf dem gesamten Staatsgebiet, aber an manchen Orten konzentriert, zum Beispiel in manchen Stadtteilen von Straßburg, von Lyon, manche Orte im Umland von Paris. Also in Lyon gab es Schulen mit Abwesenheitsquoten von bis zu 40%. Da geht es darum, dass in den Grundschulen, also es geht um Grundschulen, ein Gleichstellungsunterricht eingeführt wurde. Im Moment experimental an 600 Schulen. Das ist absolut harmlos. Also was gerüchteweise behauptet wird, an Gerüchten umläuft, dass Kinder in Geschlechtsumwandlungen, in Homosexualität eingeweiht werden, dass Kindern Masturbation beigebracht wird. Das ist alles grober Unfug. Was sozusagen gemacht wird, ist, dass den Kindern zum Beispiel eine Sache, die konkret gemacht wird, Märchen vorgelesen werden, wo ein charmanter Prinz eine schmachtende Prinzessin rettet aus ihrem Verlies, aus ihrem Turm verließ, und dass dann die Kinder gefragt werden, ob es nicht auch mal das Mädchen oder die Frau sein könnte, die die aktive Rolle übernimmt. Und was umläuft, ist, dass tatsächlich also mit Kindern Geschlechtsumwandlung geprobt wird, dass Kinder sich gegenseitig masturbieren sollen. Der Gipfel ist, es gab SMS, die umliefen, das war in einem Stadtteil in Straßburg, wo Eltern, die in die Schule kamen, um Frage zu stellen, Lehrkräften im SMS vorzeigten, wo ihnen erzählt wurde, dass, ich zitiere, Juden in die Schule kommen und das Geschlecht ihrer Kinder untersuchen. Also solche diffusen, man sieht schon, schon, was für einen Hintergrund das hat, aber solche diffusen Ängste gehen um. Das Besondere an der Schulboykottbewegung ist, sie wurde vom Umfeld von Alain Soral, einem Ideologen und Schriftsteller, der vor allem im Internet einen gewissen Einfluss hat durch seine Videos, die dort abrufbar sind. Sie wurde aus seinem Umfeld lanciert. Alain Soral ist ein Typ, um ihn einzuordnen, der im Dezember 2013 in der Buch sagte, ich werde als Rechtsextremer dargestellt, das ist falsch, ich bin kein Rechtsextremer, ich bin französischer Nationalsozialist. Damit ist die Sache auch erledigt, also was seine Einordnung betrifft. Diese Schulboykottbewegung hat also auch auf diese Mobilisierung einen gewissen Einfluss. Sie ist natürlich nicht nur von den Soral-Leuten, wird nicht nur von denen lanciert, sonst wäre die relativ klein. Also Soral ist ein Typ, der über keine organisierte Bewegung verfügt, aber er hat, wie gesagt, einen gewissen diffusen Einfluss über YouTube und Videos im Internet. Und das ging dann natürlich über diverseste Kanäle, über christlich-fundamentalistische Kanäle, auch über bestimmte Moscheen, zum Beispiel manche salafistischen Moscheen. Und die größte, die stärkste Oppositionspartei ÖMP spielt auch ein doppeltes Spiel. Offiziell verurteilt sie die Schulboykottbewegung, auch weil sie sich nicht an was, realistisch nicht an was dranhängen kann, was von jemandem wie Alain Soral lanciert worden ist, weil das ist ja doch nicht vorzeigbar und salonfähig. Aber sie spielt trotzdem ein doppeltes Spiel. Zum Beispiel Jean-François Copé, der Parteivorsitzende der ÖMP, der stärkste Oppositionspartei, ist Bürgermeister in Meaux, wo in Meaux konkret vor Ort eine salafistische Moschee auch diese Schulboykottbewegung mit strukturiert hat. Und er hat also konkret schon auch eine Kommunikation geübt, wo er sagte, man muss aber die Ängste der Eltern verstehen und die Ängste sind auch begründet und die Regierung macht auch unsinnige Sachen und es gibt auch utopische Sachen, die den Kindern beigebracht werden und so. Also das ist zum Teil auch ein sehr zwiespältiges Spiel. Die ÖEP unterstützt also auch die Bewegung gegen die Homo-Ehe. Das muss man auch dazu sagen. Sie war mal gespalten, weil, wie gesagt, das Gesetz ist in Kraft. Das ist ein Gesetz der Republik, das anwendbar ist. Es gibt also auch Ehen, die geschlossen worden sind. Seit November gibt es auch schon wieder die erste homosexuelle Ehescheidung. Der erste homosexuelle Bräutigam oder einer von den beiden ist übrigens inzwischen mit dem Tode bedroht worden und hat wegen Todesdrohungen, die er per E-Mail erhalten hat, Strafanzeige erstattet. Das gehört also auch zum aktuellen Klima dazu. Und ein Teil der ÖMP hat also gesagt, ein Teil der stärksten Oppositionspartei, vergleichbar mit der CDU, CSU in Deutschland, hat also gesagt, wenn das einmal in Kraft ist, das Gesetz, ein einmal bestehendes Gesetz der Republik kann man nicht wieder in Frage stellen, weil es die Schatzautorität untergraben wurde, außer natürlich nach der nächsten Wahl, wo die nächste Parlamentsmehrheit neue Gesetze machen kann. Aber ein Teil der ÖMP ist trotzdem weiterhin auf der Straße.
Werner, diese ganzen von dir geschilderten diffusen Ängste, lassen die sich auch mit der Krise ein bisschen erklären? Haben die Menschen in Zeiten verstärkter Unsicherheit vielleicht wirklich Angst, die Familie als einen, in Anführungszeichen, letzten Haltepunkt zu verlieren, weggenommen zu bekommen?
Natürlich, das spielt eine Rolle, die Verunsicherung, die dann sozusagen tatsächlich so eine Idealisierung der Familie bewirkt als, wie du sagst, letzter Halt, wo natürlich schön drüber hinweg abstrahiert wird, dass die bürgerliche Familie auch oft ein Gewaltverhältnis ist. Das spielt eine Rolle und was hinzukommt, was daran gekoppelt ist, die totale Delegitimierung der Politik und der Vorstellung, dass kollektiv sozusagen auf breiterer gesellschaftlicher Ebene Veränderung, auch progressive Veränderung möglich ist. Also die allgemeine Delegitimierung der Politik, die spielt natürlich da hinein, dass, wie ich geschildert habe, solche ganz diffusen Gerüchte tatsächlich reale Ängste hervorrufen. Das hängt natürlich damit zu tun, dass man der Politik alles Mögliche, aber nur alles Mögliche Schlechte zutraut. Das ist natürlich wiederum rückgekoppelt mit der Krise, nämlich mit der Erfahrung, dass die etablierte Politik, also jedenfalls Politik in parteiförmiger und über den Staat und das Parlament vermittelter Form, sich ja erwiesen hat als ein Akteur, der nichts Positives bewirken kann, weil das Erleben der Leute ist ja schon, wir haben es mit der bürgerlichen Rechten unter Nicolas Sarkozy probiert, dann haben wir es mit der etablierten Linken probiert und es ist alles eine Soße und es bewirkt ja eh nichts. Und das bewirkt eine Delegitimierung, die wiederum dazu führt, dass man der etablierten Politik alles Mögliche, aber nur Schlechtes zutraut, die wiederum die Projektionsfläche für diffuseste Ängste abgibt.
Soweit Berner Schmidt, freier Journalist aus Paris, zu den Hintergründen der aktuellen antiemanzipatorischen Protestbewegung in Frankreich. Somit kommen wir auch zum Ende des heutigen Fokus Europa Magazins. Die GEMA-freie Musik kam heute von der Band Transido aus Spanien. Am Mikrofon und verantwortlich für die heutige Sendung war Mathieu.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.